this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Heute bei mir im Gespräch Thorsten Loch und mit Thorsten habe ich das Thema Sportpsychologie und Psychologie im Sport, im Leistungssport nochmal aufgegriffen, nachdem wir das ja hier im Podcast schon einmal besprochen haben. Und ja, dieses Mal oder diese Woche gibt es den ersten Teil mit Thorsten und in der kommenden Woche dann folgerichtig den zweiten Teil. Also viel Spaß jetzt mit Thorsten. Wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Sehr gut. Ja, Thorsten, dann herzlich willkommen im Podcast. Es ist ja, wie gesagt, ein Wasserball-Podcast primär, aber ich finde es immer super und spannend, interessant, andere Aspekte nochmal mit reinzubringen. Und mit dir jetzt nochmal diesen Aspekt Psychologie im Sport. Was gibt's da? Was ist das überhaupt? Was müssen wir uns da vorstellen? Von daher erst einmal herzlich willkommen. Freue mich, dass du dabei bist. Und würde mich freuen, wenn du dich am Anfang einmal kurz den Zuhörern vorstellen würdest.
Ja, okay. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da Interesse an meiner Person beziehungsweise an diesem einem total spannenden Fachgebiet. Ja, zu meiner Person. Bin Thorsten Loch, bin jetzt 37 Jahre alt geworden, wohne in Hennef, das liegt zwischen Köln und Bonn, bin von der Mutterdisziplin, bin ich halt Sportwissenschaftler und habe dann im Profil oder irgendwann selber mal gemerkt, hey, in der Karriere in Anführungsstrichen, was haben denn andere Spieler, also prinzipiell, ich komme aus dem Fußball, warum schaffen die das denn eher? Wo ich dann gemerkt habe, hey, die sind ja eigentlich nicht technisch besser, nicht schneller, aber irgendwie ist da doch ein Unterschied. Und dann ist es so ein bisschen im Sande verlaufen und dann mit dem Amtsantritt von Jürgen Klinsmann, der den Hans-Dieter Herrmann als Sportpsychologe erstmals dann so mit ins Team geholt hat, wurde es so für die breite Masse so ein bisschen öffentlich. Okay, da holt er erstmal den Marc Verstegen mit den Gummibändern rein und auf einmal ist er so ein Psychologe da und was ist das eigentlich? Und das war so der erste Berührungspunkt. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt, seine Arbeit und gemacht und geschaut und gelesen. Und dann habe ich gesehen, dass der Professor Herrmann zusammen mit dem Jan Mayer einen Masterstudiengang angeboten hat oder mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie. Ich sagte, das ist was für mich, da muss ich hin. Und ja, dann hat mich dieser Virus, das ist ein blödes Beispiel jetzt mit der Pandemie, aber der Virus Sportpsychologie hat mich dann eingefangen und ja, seitdem bin ich dann dabei und versuche im Endeffekt Sportlern, egal von welchem Leistungsniveau oder Trainern, zu helfen, gut sein, wenn es drauf ankommt.
Und ich meine, das ist ja ganz interessant, dass du diesen Namen Klinsmann, also ich will den jetzt gerade nochmal aufgreifen, weil der ist ja vielen, also so wie du sagst oder beschrieben hast, der so der Erste, der so ein bisschen in Richtung Psychologie im Training oder im Trainerdasein so ein bisschen gegangen ist, ne? Und wo das zumindest auch öffentlich wurde. Und dann hieß es ja immer, ja, der kann Leute halt gut motivieren, aber vielleicht fachlich ist er gar nicht so gut. Also das ist ja so ein so ein Motivator gewesen irgendwo. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber das, was man so sieht und hört und vielleicht auch öffentlich irgendwo mal gesehen hat in irgendwelchen Videos, würdest du das auch sagen, dass der so der Erste war, der das ganze Thema so ein bisschen ernsthaft betrieben hat und aufgegriffen hat?
Also zumindest so, ich glaube, das ist der Sportart geschuldet, weil das ist ja der Fußball, ist ja das deutsche liebstes Kind nach dem Auto, ne? gespielt. Und dadurch ist er halt einfach die Omnipräsenz einfach viel, viel größer. Ne? Ich glaube halt einfach, ist dadurch geschuldet, dass ja, das weiß man ja auch, dass Klinsmann halt dann lange in Amerika oder sogar in Nordamerika wohnt. Und da ist es ja schon gang und gäbe. Ne? Also das hat man auch dann gesehen, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber zu verschiedenen Olympischen Spielen, dass dann das deutsche Team von, ich weiß gar nicht, wie viele hunderten Athleten besteht, dass dann da ein oder zwei Sportpsychologen eine Akkreditierung hatten. Und bei den Amerikanern waren das, glaube ich, an die 30 bis 40. Also da merkt man schon dann dieser Stellenwert und generell ist, glaube ich, in Deutschland immer noch dieses Stigma, ich gehe zum Psychologen, ich bin irgendwie krank oder ich habe da irgendwas Pathogenes und in Amerika gehört es zu einem guten Ton, sich coachen zu lassen. Ne? Und da ist diese Weise eine ganz andere und ich glaube, da haben wir in Deutschland noch ein dickes Brett zu bohren, so rum natürlich, aber wir haben schon vorgebohrt, also es ist in den letzten 10, 15 Jahren, wo ich dann mich da jetzt so ein bisschen drin bewege, ist es schon deutlicher geworden. Das sieht man auch in so einer Podcast-Einladung oder auch in der medialen Berichtung oder in der Zeitung. Es wird immer mehr aufgegriffen.
Hm. Ja, ich hatte ja auch schon eine Kollegin in Anführungsstrichen von dir hier zu Gast, ne, mit der Tamara hier vom OSP in Hannover, mit der ich ja auch schon mal dieses Thema so ein bisschen angefangen habe zu beleuchten, vor ein paar Episoden. Und da ist mir halt auch aufgefallen, okay, man hat immer die Brille auf oder das im Kopf, was du sagst, ich gehe jetzt irgendwie zum Psychologen und da ist ein Problem, aber die andere Beleuchtung oder diese andere Perspektive, ich gehe zum Psychologen oder hol mir professionelle Hilfe, um in gewissen Situationen einfach besser zu sein oder besser reagieren zu können. Das steht jetzt noch nicht so wirklich im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, was jetzt immer mehr auch kommt, ne? Dass man nicht nur nicht nur das Negative sieht, sondern die positiven Aspekte an der Geschichte.
Definitiv. Also dazu kommt halt einfach noch, glaube ich, dass in der Trainingswissenschaft oder in der Sport oder in der Trainingslehre, sagen wir jetzt mal so übergreifend, da wird es nicht mehr viele neue Erkenntnisse geben. Also dahingehend ist die Wissenschaft, sind wir ausgereizt, der menschliche Körper, der kommt an seine Grenzen. Ja, das Material wird nicht noch leichter, es wird nicht noch härter. Ne? Ich glaube, da sind wir auch schon im Spitzenbereich ganz, ganz nur noch minimale Dinge zu Prozentpunkte rauszukitzeln. Wo halt wirklich noch im verhältnismäßig am meisten rauszuholen ist, ist halt das Ding zwischen den Ohren. Ne? Und halt Regeneration. Ne? Also da ist ja auch dann viele, viele Forschungsarbeiten, um zu gucken, wie kann ich möglichst individuell schnellstmöglich regenerieren, gerade auch im Mannschaftssport. Und dann zu sagen, hey, da gibt es auch tolle Zahlen, tut mir leid, wenn ich wieder ein Beispiel aus dem Fußball bringe, ne? Aber zu Zeiten von Michael Ballack, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ungefähr, sprechen wir da von der 2010 ungefähr WM, da ist er nicht mit eingestiegen, aber da hatte so ein deutscher Nationalspieler im Schnitt 3,5 oder 3 Sekunden den Ball am Fuß. So, wir sind jetzt teilweise bei unter einer Sekunde bis 1,5 im Schnitt. Und die Laufleistung, also die Kilometeranzahl hat sich im Spiel nicht verändert oder nicht signifikant. Genauso die Anzahl der Sprints und die Sprintschnelligkeit, das ist alles gleich geblieben. Also diese kognitive Verarbeitung, sich entscheiden, wahrnehmen, das ist halt die Komponente, wo dann echt jetzt noch viel, viel dran ist, ne?
Ja, und ich meinte, jetzt sind wir öfter beim Thema Fußball gewesen, weil es halt, wie du sagst, relativ omnipräsent ist, ne? Weil Fußball ist halt, das deutschen zweitliebstes Kind vielleicht dann. Mhm. Aber wie sieht das denn in anderen Sportarten aus? Ich meine, wir sind jetzt ja beim Wasserball primär hier unterwegs. Hast du ja auch irgendwelche Erfahrungswerte oder schon mal Berührungspunkte gehabt mit dem Thema Wasserball oder vielleicht auch mit verwandten Sportarten wie Schwimmen? Ich meine, das ist ja ein bisschen miteinander vergleichbar.
Ja, also Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit oder das Glück, einen echten breiten Einblick zu bekommen, und das jetzt nicht nur im Fußball ist, wo ich es natürlich sehr, sehr gerne mache, aber gerade in olympischen Disziplinen, also in NRW gibt es dann eine Initiative, das ist so die Mentaltalent, wird von der Sportstiftung NRW unterstützt, sodass dann Kaderathleten beziehungsweise Athleten, die jetzt noch nicht den Sprung in den Kader oder den A-Kader, B-Kader oder NK1, PK geschafft haben, OK, halt sportpsychologisch unterstützt werden oder begleitet werden. Und das geht von Leichtathletik, das geht vom Schwimmen, das geht bis zum Taekwondo, das geht bis zum Fechten, also im paralympischen Bereich Rollstuhlbasketball, also ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Menschen, dort kann ich da kennenlernen, und ich merke da doch echt immer wieder, so sehr dann man das will, irgendwann kommt man an dem Kopf nicht vorbei. Ja.
Und, das stimmt.
Und da ist es wirklich total spannend, immer wieder zu schauen, was ist das jeweilige Anforderungsprofil der Sportart? Ja. Was bringe ich an Ressourcen, an Fähigkeiten bereits schon mit? Ja. Und wie können wir das dann jetzt, wie kann ich das differenzieren? Also, wie kann ich eine Passung herstellen? Und da vertrete ich jetzt persönlich die Meinung, also ich gehe immer so von dem Systemischen aus und von diesem humanistischen Selbstbild, dass jeder eigentlich die Lösung irgendwo in sich trägt. Und plakativ ist immer gemein, wenn ich das sage, ich stelle jetzt nur dumme Fragen und bringe dann den Gegenüber in eine Art Selbstreflexion zu gucken, was brauche ich denn in dem Moment? Und wenn derjenige sagt, ich brauche XY, dann kann ich halt vielleicht mit kognitiven Strategien, ich sage jetzt mal was vielleicht jedem aufploppt, so Atemtechniken oder sonst irgendwas beibringen. Aber wie kann ich das dann ankern? Also wie kann ich das auch tatsächlich im Wettkampf für mich umsetzen oder zu Nutzen bringen? Ne?
Ja, also das haben wir ja hier in Hannover auch, ne, wo halt, wie du sagst, am Olympiastützpunkt dann die jeweiligen Kaderathleten halt die Möglichkeit haben, sich irgendwelche Hilfe und Unterstützung dann auch zu suchen. Und das war halt auch so ein Punkt mit der Tamara damals in dem Gespräch, dass viele Leute das aber gar nicht wissen. Ne? Also dass es das gibt, an wen muss ich mich da wenden, mit welchen Fragestellungen kann ich mich an die Leute da wenden, wie funktioniert das, kostet mich das was? Das sind ja dann am Ende ganz einfache Geschichten und ganz einfache Fragen, die Leute dann vielleicht zum Schluss daran hindern, auch die professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ne? Und das sind ja dann auch wirklich, ich sag mal, müssen ja nicht immer langwierige Geschichten sein. Ne? Also wie du sagst, also es können ja auch mal ganz, ganz mittel- bis kurzfristige Unterstützungen sein, die dann innerhalb von wenigen, ja, weiß ich nicht, Tagen oder Wochen irgendwie zur Umsetzung kommen, ne? Oder schon Erfolg haben. Es müssen ja nicht immer gerade langwierige Geschichten sein.
Ja, absolut. Und da habe ich auch dann tolle Betreuung, die jetzt schon über mehr längeren Zeitraum einfach gehen, wo wir uns jetzt nicht alle 14 Tage wöchentlich dann irgendwo austauschen, wo wir sagen, da gibt es halt regelmäßig ein Update, man meldet sich beieinander und schaut einfach, wo der Wasserstand ist. Ne? Und das ist okay. Und dann habe ich gemerkt, dass dann auch dann mit der Zeit, je enger das Vertrauensverhältnis da ist oder auf der Beziehungsebene wir da ganz gut arbeiten können, dass dann auch dann ganz, ganz andere Dinge da reinkommen. Ne? Selbst wenn man dann so als, ich sag mal, Psychohygiene, sagen, ich bin jetzt so der Mülleimer, wo man sich außerhalb von dem System halt auskopfen kann, ne? Und auch dann irgendwo mit seinen Sorgen hinkommen kann, in Anführungsstrichen, ohne dass ich jetzt einfach irgendwas beratschlage oder einen Rat gebe, sondern dass man sich einfach mal aussprechen kann, ohne dass man Angst haben muss von irgendwelchen Konsequenzen, sage ich jetzt mal. Da ich sage, okay, ich werde jetzt wieder nicht nominiert oder was denkt denn jetzt der Sponsor oder was auch immer, ne? Und dann merkt man auch, dass man wirklich von dem rein Sportlichen, und das finde ich auch ganz toll, wenn wir das wirklich dann schaffen, dann den Sportler nicht nur als Sportler zu sehen, sondern so ganzheitlich als Mensch. Und es gibt halt viele Sportler, die nicht nur von ihrer Sportart gut leben können. So, also da bin ich ja noch Student.
Das sind wahrscheinlich die wenigsten, die da gut von leben können. Ne? Also die meisten machen das ja mehr oder weniger so semi-professionell.
Die also nicht professionell, genau.
Aber Unterstützung.
Genau, und beziehungsweise die sportliche Karriere hat ein Ende. Ne? Ja. Und dann halt zu gucken, okay, wir sind dann immer, ich muss eine Klausur schreiben, dann ist die Oma hat Geburtstag, ein guter Freund ist irgendwie verunglückt. Also wie wir da irgendwas das managen können drumherum, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele Variablen, diese ganzheitliche, die halt Höchstleistung erst möglich machen. Also nur wenn ich jetzt körperlich topfit bin, aber ich bin mit meinen Gedanken woanders, dann kann ich auch keine Höchstleistung erbringen. Und das ist dann halt spannend zu gucken, wo geht's hin. Ne?
Aber sind das denn auch so Situationen, sage ich mal, die du in irgendeiner Form mit begleitest oder wo du schon Erfahrung mitgemacht hast, wenn du jetzt sagst, die Karriere ist ja irgendwann zu Ende? Ne? Also viele haben ja vielleicht auch daran so ein Stück weit zu knabbern, auf gut Deutsch gesagt, wenn jetzt meine Karriere irgendwie zu Ende geht, ne? Und ich vielleicht im Vorfeld die letzten 5 Jahre vielleicht nicht parallel irgendwie studiert habe oder ein duales Studium oder eine Ausbildung gemacht habe und dann auf einmal wirklich vor diesem sportlichen Karriereende stehe, löst das denn auch irgendwelche Situationen dann bei diesen Menschen aus, um zu sagen, okay, also da komme ich jetzt in irgendeiner Form vielleicht nicht so gut alleine mit zurecht?
Also Gott sei Dank hatte ich jetzt persönlich so nicht, dass da hat sich das System in Deutschland dahingehend so gut entwickelt, finde ich, dass jetzt keiner wie vor 20, 30 Jahren, ich setze jetzt nur auf die Karte Sport und dann gut, also dann diese duale Karriere, da gibt es auch ganz, ganz tolle Projekte und mittlerweile ist es auch dann so etabliert, dass man, oder ist es auch in den Köpfen einfach da, da kann ich ja auch dann zum Beispiel als Kaderathlet, gibt es ja auch dann die Stelle der Laufbahnberatung an den OSPs, ne, dass ich da schon was aufbauen kann oder ob es jetzt die Internate sind oder ob es dann Elite-Schulen des Sports sind. Also da gibt es jetzt mittlerweile viele, viele tolle Dinge, dass man sagen kann, ich setze eben halt nicht nur auf die Karte Sport, weil letztendlich müssen wir schauen, wie viel Prozent schaffen es dann tatsächlich bis nach ganz oben. Und da sehe ich es jetzt als meine Aufgabe, also da spreche ich jetzt für mich als Thorsten, auch zu sagen, da habe ich auch eine Fürsorgepflicht, den 98%, sage ich mal, die es halt vielleicht nicht schaffen. Und dass sie am Ende trotzdem sagen, hey, ich möchte diese Zeit nicht missen, ich habe dann trotzdem da was daraus gelernt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man da so ganzheitlich irgendwo arbeitet, dass ich jetzt das auch im Alltag irgendwo anwenden kann. Also wie gehe ich mit Umständen, mit Widerständen um? Was ist, wenn ich dann irgendwie Misserfolg habe? Was ist, wenn ich irgendwie auf einmal, ob ich jetzt Angst vom Wettkampf habe oder aufgeregt bin vom Wettkampf oder ob ich ein bisschen Bammel vor der Führerschein- oder Abiturprüfung habe? Also sich regulieren zu können, das ist so total, oder vom Bewerbungsgespräch, also da kann man ganz, ganz tolle Dinge einfach mit den Leuten erarbeiten.
Also sprich, die nehmen quasi auch was dann für die Karriere danach mit oder für das Leben nach der sportlichen Laufbahn, ne? Weil ich sag mal ganz platt irgendwelche Methoden, Techniken, ne? Ja, genau. Aber irgendwelche Methoden oder Techniken mit Dingen umzugehen, wie du sagst, die sind dann ja nicht nur von einem Wettkampf, von Spiel, vom Turnier so, sondern eventuell dann auch im Job irgendwann so, ne? Also Bewerbungsgespräch oder ich habe irgendwie fühle mich unwohl, wenn ich irgendwie eine Präsentation halten muss und vor 20, 30 Leuten da irgendwie sprechen muss. Da sind ja so diese Klassiker dann, ne? Also
genau.
Auch daran kann man ja arbeiten. Da kann man mit Sicherheit viel dann aus dieser sportlichen Richtung dann auch mitnehmen, wenn man da vielleicht schon mal das eine oder andere, die eine oder andere Stunde oder das Gespräch genossen hat dann irgendwie und dann zu sagen, okay, da war doch mal was. Vielleicht kann ich das ja auch irgendwie anwenden.
Ja. Und ja, definitiv. Und zusätzlich, was du auch gesagt hattest, so ein Karriereende vorzubereiten, macht auch immer Sinn. Weil letztendlich, das kennen wir selbst aus dem breiten oder ambitionierten Leistungssport, wenn man da mal verletzt ist und auf einmal dann länger nicht trainieren kann, ne, und ich rede dann halt wirklich dann jetzt nicht von der Spitze, sondern von uns Normalos, jetzt in Anführungsstrichen. Und selbst wenn man dann, ne, wie was das mit uns macht, unser Hobby nicht ausleben zu können, ich kann dann wieder nicht und dann wird man grantig und man, ne, so, und wenn man dazu sich überlegt, hey, ich mache das jetzt mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht, hochprofessionell, 24/7, dreht sich das alles da um die sportliche Leistungsfähigkeit, um meinen Körper, um mit dem Ziel, und dann auf einmal ist es zu Ende. Oder ich trainiere für die bestimmte Meisterschaft, für die Medaille und dann ist sie auf einmal da. Was kommt danach? Verrückt. Also wenn ich kein Ziel habe, also das hatte der Joachim Löw auch letztens irgendwo im Kicker gesagt, wo er sagte, nach dem WM-Titel 2014 war er kurz vor einer gefühlten Depression, weil er hat sein Ziel erreicht und war so eine Leere. So, und das kann man natürlich vorbereiten und das sollte man auch vorbereiten, ne? Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn es die Athleten halt irgendwo wünschen, wenn es halt relevant ist, womit die halt dann begleitet oder ich dann begleiten würde.
Ja. Ja, also ich glaube auch, also da ist wieder dieses, aktuell ja auch diese Situation mit Corona, dass man jetzt das Hobby nicht oder das den Sport nicht ausübt oder viele von uns ihn nicht ausüben konnten, weil wir halt diese Normalos in Anführungsstrichen sind und quasi nicht in der Halle dürfen, ja. Und ich weiß nicht, hast du da auch aktuell vielleicht irgendwie ein Feedback von Athleten, weil ich persönlich stellt es mir halt sehr, sehr schwer vor und es fiel mir auch sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch den ganzen Kindern, die wir so als Trainer hier betreuen, auch wesentlich, also sehr, sehr schwer, weil die Zeit jetzt wirklich 8-9 Monate nicht ins Schwimmbad zu können, also das war schon extrem hart. Ne? Und dieses ins Loch hinein trainieren vielleicht jetzt, ne? Weil wir wissen ja alle nicht, wann wir wieder spielen können. Gibt es irgendwelche gegnerischen Mannschaften überhaupt noch? Haben die noch Spieler? Haben da alle aufgehört? Oder also, ich weiß nicht, das stelle ich mir psychologisch und vom Kopf her auch sehr, sehr anstrengend vor mental.
Absolut. Also einmal antworten ist vielleicht sogar als Papa, ne, als von 6 Kindern. so der Sport fehlt natürlich dann auch den Kindern, ne? Also ob es jetzt dann zweimal, dreimal die Woche zum Fußballtraining, zum Schwimmen oder zum Turnen ist, ne, ist einfach nicht da. Und die Aufgaben, diese Entwicklungsaufgaben, die verschiedenen Altersstufen einfach haben, sich reiben zu können, sich auseinandersetzen, Widerstände zu haben, das wurde ja durch die Pandemie einfach weggenommen. So, das muss man irgendwo nachholen, ne? Und jetzt durften wir zum Beispiel, dann war das letztes Wochenende, gab es mal das erste Testspiel. Die Kinder haben sich gefreut wie Bolle und auch zu Recht. So. Und da geht es ja noch gar nicht um Tore und Gewinnen und Medaillen und Pokale und was nicht alles dann so toll ist, sondern einfach halt dieses sich bewegen, machen, Freunde treffen. Also das ist halt wirklich diese Geschichte. Und das geht für die Erwachsenen genauso im Ambitionieren. Allein fängt schon mit den Fitnessstudios an, ne, zu sagen, okay, wohin mit meiner Energie? Was kann ich jetzt machen? Weiß nicht, wenn ich jetzt keine Alternative finde, es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt angefangen, eine Gitarre zu spielen, fange an zu zeichnen, aber so sind nicht viele Leute gestrickt. Und da mal so einen Impuls zu sich selber zu bekommen, das ist auch gar nicht so leicht. Ne? Und da kann man natürlich schnell in so diese Negativspirale einfach reinkommen. Mhm. Und für die ja, sagen wir, Profisportler oder Leistungssportler, Spitzensportler, ja, man trainiert ja auf dem Saisonhöhepunkt und der verschiebt sich immer wieder. Also wenn man so rein klassisch von der Periodisierung im Krafttraining ausgeht, trainiert man ja für einen bestimmten Peak hin. Und der verschiebt sich immer wieder. So. Und du sagst, okay, am Anfang kann man auch dann ganz gut die Motivation hochhalten und machen und tun, ne? Und irgendwann sagst du, ja, es wird ja wieder verschoben. Und dann werden Hoffnung gemacht, dann wird es wieder verschoben. Und dann kommt auf einmal, okay, wo stehe ich denn eigentlich? Ich bin vielleicht in meiner Trainingsgruppe, ich habe 2, 3 Vergleichskämpfe, aber wie sieht es denn international aus? So, und dann schiebt man schon rüber und sagt, okay, die machen das schon ein bisschen anders, die haben vielleicht einen Vorteil, wie komme ich da jetzt raus? Ich kann nicht trainieren, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, ich habe keine Wettkampfhärte mehr und auf einmal steht beispielsweise Olympia vor der Tür. So, und ja, Leistungssportler sind ja Gott sei Dank auch nur Menschen. Ne?
Gott sei Dank, ja. Ja, aber ich meine, im Wasserball gab es ja auch dann dieses Qualifikationsturnier Anfang des Jahres in Rotterdam, ne? Und das sollte ja auch schon Ende letzten Jahres stattfinden. Dann wurde das verschoben. Also das habe ich jetzt auch schon von einigen Aktiven seinerzeit mal gehört, dass das wirklich auch nicht einfach war, ne? Also zum einen mit dieser Verschiebung, dann gab es ja keine Liga so wirklich, also Wettkampfpraxis fiel halt auch irgendwie flach, dann ist man dahin gefahren und sah halt nicht so gut aus, aber das war natürlich jetzt auch nur bedingt wahrscheinlich ein körperlicher Aspekt oder ein Leistungsaspekt, sondern wahrscheinlich auch dann irgendwo ein großer Anteil halt mentales Problem jetzt nicht, aber mentale Geschichte, ne? Dass man da halt mit anderen Gedanken irgendwie hinfährt, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass, das ist auch meine persönliche Meinung, dass jetzt bei den Olympischen Spielen, die unter einem besonderen Stern einfach stehen, aufgrund von der Pandemie, wir ja Höchstleistung definitiv sehen werden, aber es werden die Leute erbringen, die am besten mit diesen ganzen Unwägbarkeiten, diesen ganzen Variablen an ihr persönliches Leistungsmaximum einfach rankommen. Also ich glaube vielleicht gar nicht, dass unbedingt die besten Zeiten per se sagen, das sind die Favoriten, sondern ich glaube tatsächlich, diejenigen, die halbwegs an ihre normale Leistungsfähigkeit rankommen, trotz diesen ganzen Umständen, werden da ganz vorne mit dabei sein, definitiv.
Also es geht wahrscheinlich dann gar nicht um die Verbesserung von irgendwelchen Zeiten oder Leistungen wahrscheinlich unter Umständen, ne? Sondern unter den besonderen Umständen an eine normale Leistungsfähigkeit ranzukommen, ist dann wahrscheinlich schon das Maximum, was man dann erreichen kann, ne?
Also ist so meine Hypothese. Ne? Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ne? Würde mich natürlich auch für die Athleten unheimlich freuen, die ja dann in den Zyklus oder fünf Jahre respektive da alles reinwerfen. Ne? Ja, aber ich
bin. Aber das ist ja auch, wenn du dieser Zyklus, ne? Ich meine, dieser olympische Zyklus, der ist ja, wie es immer so schön heißt, dann trainiere ich 4 Jahre auf so einen Leistungs- oder auf so einen Höhepunkt quasi zu, auf diesen Peak. Und dann fällt der entweder aus, wird verschoben oder ich verletze mich irgendwie 4 Wochen vorher bei so einem Vorbereitungswettkampf. Ich meine, das ist ja was man relativ oft hört, ne? Also ist das wirklich also oft wahrgenommenes Phänomen auch bei dir jetzt oder bei euch, wenn man sagt, okay, also das ist ja besonders schlimm dann, ne? Also ich stelle es mir zumindest so vor. Ich trainiere jetzt 4 Jahre auf Olympia hin und dann 4 Wochen vorher breche ich mir Knöchel. Ja. Das also ist echt
ja. Semi-gut.
oder weniger als semi-gut, ja.
Natürlich 2 Seiten der Medaille. Also ich weiß gerade gar nicht, mir fällt der Name nicht ein, aber es gibt einen Sportler, der sich dann, ein Deutscher, der sich qualifiziert hat für die Spiele und sich unmittelbar vorher verletzt hat. So, da war jetzt natürlich die Verschiebung ein Segen für ihn, weil er kann jetzt starten. Ne? Ja. Andersrum weiß ich auch, dass es Athleten gibt, wo sie sagen, das sollten ihre letzten großen Spiele sein und dann so den Abgang langsam vorbereiten oder ausklingen lassen, die auch dann sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Muße mehr, dann noch ein Jahr weiter durchzuplackern. Das ist ja schon harte Arbeit. Also viele Leute stellen sich ja dieses Leistungssportleben immer sehr schön an, aber es ist auch harte Arbeit. Und bezüglich Verletzung vor Großereignissen gibt es auch dann spannende Studien, Untersuchungen, dass natürlich erstmal die Verletzungserfahrung unheimlich eine Rolle spielt, also ob ich schon Verletzungen kenne und weiß, wie ich damit umgehen kann. Natürlich der Zeitpunkt also der zeitliche Rahmen vor einem Wettkampf, vor einem Turnier oder was auch immer, Schweregrad der Verletzung. Und ob ich jetzt einen Bänderriss hole oder einen Kreuzbandriss, ist ja definitiv ein Unterschied. Ne? Und halt auch dann die eigenen Komponenten, also wie bin ich als Persönlichkeit einfach gestrickt. Ne? Und da gibt es eigentlich grob ein Modell, wie eine Rehabilitation aus dem psychologischen Bereich begleitet werden sollte, um idealerweise wieder die PS auf die Straße zu bringen. Weil wir sehen ja auch hin und wieder, dass das Band der Knochen wieder heil ist, aber der oder die Athletin dann die PS halt nicht mehr auf die Strecke bringt. Woran liegt das? Und da müssen wir halt einfach schauen, was sagt die Biografie, was war halt vorher, wie kam die Verletzung zustande, was bringe ich da einfach mit? Und halt dann die Arbeit, wieder das Vertrauen in sich und den Körper zu bekommen.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge mit dem Thorsten über das Thema Sportpsychologie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid so ein bisschen gespannt auch, was wir in der nächsten Woche im zweiten Teil des Podcasts besprechen. Hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich auf euch freuen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, schaut auf der Facebook-Fanpage vorbei. Teilt den Link zu dieser Episode mit eurem Netzwerk. Ich würde mich auf Feedback, wie gesagt, auch wie immer freuen und freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover. Gonna be hard. 'Cause I've seen everything. Surprise me.